Aber der Booker kam hinterhergerannt mit einer Karte und meinte, du, wir finden dich super, du musst nur noch ein bisschen abnehmen. Wenn ich jetzt mal nachdenke, der erste Moment, überhaupt einen Kontakt mit einer Agentur zu haben, direkt zu sagen, hier, kannst dich melden, aber erst mal ein bisschen abnehmen. Und ab dann war es bei mir im Kopf.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Linda, Psychologin und Coach. Und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die uns mitnehmen in ihre innere Welt. Sie lassen uns in ihre Köpfe schauen. Mal sind es extreme Lebensläufe, die schockieren und begeistern. Und mal ist es ein Gespräch eines Normalgestörten, so wie du und ich, in dem du dich vielleicht wiederfindest und froh bist, dass endlich mal laut ausgesprochen wird, was sonst unter der Decke von Scham begraben bleibt. Heute treffe ich Ann-Sophie Monrad. Annie entscheidet mit 15, ich will Model werden. Nachdem sie Germany's Next Topmodel im Fernsehen gesehen hat, gibt es für sie nur noch diesen einen Traum. Und sie schafft es. 10 Jahre arbeitet sie für eine der besten Modelagenturen in Deutschland. Sie soll die neue Toni Garn werden, läuft die Shows der Fashion Weeks in New York City, Mailand, Paris und London. Mal ist ihre Welt genauso aufregend und schimmernd, wie sie es sich als junges Mädchen vorgestellt hat. Sie ist der Darling ihrer Agenten, die Prinzessin, deren Job es ist, hübsch auszusehen. Ein anderes Mal ist sie aber auch fatty und ihre Hüften gehen gar nicht. Von Fett absaugen lassen in Brasilien bis zu Nuller-Diäten. Ihre Agentur lässt keinen Weg aus, die junge Frau noch dürrer werden zu lassen. Annie beißt die Zähne zusammen. In der Hoffnung auf den großen Durchbruch als international anerkanntes Topmodel. Bis ihre Frauenärztin ihr sagt, dass wenn sie nicht zunimmt, sie vielleicht niemals Kinder bekommen kann. Denn ihre Periode bekommt Annie schon lange nicht mehr. Sie wacht auf und beginnt vieles anders zu machen. Ich will heute von ihr wissen, wie ging es ihr wirklich als Model zu arbeiten? Alleine in Tokio, Kapstadt oder Paris? Unter dem ständigen Druck fallen gelassen zu werden? Von Agenten, Fotografen, Designern? Wie blickt sie heute auf die Zeit zurück? Welche Geschenke und welche Narben hat sie mitgenommen? Ich freue mich sehr, dass du da bist, Anni. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Ich freue mich auch hier zu sein.
Schön, dich zu sehen. Du hast ja mit 17 Jahren angefangen zum Modeln und so wie du das auch in deinem Buch beschreibst, Fashion Victim, war das eine ziemlich krasse Zeit, wo du sehr an deine Grenzen gegangen bist. Wann war denn so der Punkt, wo du für dich gemerkt hast, boah, ich glaube, jetzt bin ich an meinem Tiefpunkt und wie hast du dich da gefühlt?
Also diese Tiefpunkte hatte ich tatsächlich richtig oft. Da war es einfach ein Gefühl von, ja, verloren, also absolut so richtig lost, wie man so sagt. Also ich war einfach total traurig, lustlos, habe mich auch so gefühlt, als würde ich irgendwie es nicht geschafft haben, also weil es ja auch immer dieser konstante Druck war. Und dann hatte ich einfach auch keine Energie. Das kam immer wieder, bis es dann an dem Punkt war, wo es sagt, okay, es reicht jetzt. Das ist nicht mein Lebensinhalt, das möchte ich nicht haben. Und dann habe ich mich dann ja dazu entschieden, gesund zu leben. Aber hatte ich diesen Tiefpunkt, um es endlich zu begreifen, okay, es geht nicht.
Ja, das braucht wahrscheinlich auch immer wieder so Momente, wo man wachgerüttelt wird, weil das ja natürlich auch eine riesengroße Entscheidung ist, zu sagen, ich schmeiß alles hin, in Anführungsstrichen, und ich baue mir eine neue Existenz auf. Wie war denn damals deine Beziehung zu deinem Körper? Wie habt ihr euch beide da verstanden?
Ja, nicht. Ich habe ihn schlecht behandelt. Also es war wirklich, ich habe so auch mal auf meinen Körper geschimpft, wenn ich jetzt nicht gerade, das heißt ja immer in Shape, also ganz dünn zu sein und für die Modeschauen laufen zu können, da war ich einfach total, ja, dann habe ich gesagt, warum hat mein Körper das jetzt nicht geschafft, noch abzunehmen? Also ich habe überhaupt keine Liebe zu meinem Körper gehabt. Ich habe überhaupt nicht gesagt, ey toll, dass meine Beine laufen können oder sowas. Es war einfach eher der Hass, wenn es nicht funktioniert hat. Und es war nur in den Momenten, als mir gesagt wurde, oh, du bist so schön dünn, dass ich gedacht habe, oh toll, ja, ich bin schön dünn. Aber selbst habe ich dann, wie ich im Spiegel gesehen, gedacht, ah, es geht noch ein bisschen mehr. Mhm. Also es war dieser konstante, ich habe mich auch überhaupt nicht mehr gesehen. Mhm. Also es war ich habe mich total verloren und dem Spiegelbild null vertraut.
Auch so ein bisschen, dass der Körper mehr deinem Willen folgen soll, als dass du dankbar dafür sein kannst, dass er da ist.
Ja.
Wie war das für dich damals, wenn du Fotos von dir gesehen hast? Gab es da irgendwas, wo du krass drauf geachtet hast?
Ja, immer die Hüfte, weil das immer direkt meine Problemzone war. Eigentlich den ganzen Körper. Ich habe mich schon so abgecheckt, aber es ging immer so von der Hüfte her. Und damals habe ich dann auch immer gedacht, boah, geht gar nicht oder warum habe ich dieses Outfit an? Dann, wenn ich diese Bilder jetzt sehe, dann denke ich so, oh mein Gott, was hast du dir da angetan? Du bist da so dünn. Und ja, das, ich habe das da nicht mehr da dran geglaubt. Also man hätte wahrscheinlich echt irgendwie einen anderen Kopf draufpacken müssen oder so, dass man, ich weiß nicht, ob ich es dann erkannt hätte, aber...
Da merkt man auch, wie krass die Wahrnehmung in dem Moment verzerrt ist.
Ja, total. Ja.
Würdest du jetzt rückblickend sagen, dass die ganzen Meinungen, die du in dem Moment von außen bekommen hast, also von deiner Agentur, von den, vielleicht auch von den Castern oder von den Designern, dass die irgendwann zu deiner eigenen Wahrnehmung geworden sind und du das deswegen gar nicht mehr trennen konntest?
Ja, auf jeden Fall. Also alleine glaube ich deshalb, weil ich so früh angefangen, also für mich früh, 17, also ich war dann auch irgendwie auch total, ich kam vom Dorf, so, ich war total so, hab allen geglaubt und dann habe ich auch im Gefühl, dass es ausgenutzt wird. Also es kommen da junge Frauen an, die wachsen heran, sind überhaupt noch nicht ausgewachsen, entwickeln irgendwie gerade ihren weiblichen Körper und dann wird in dem Moment kommt eine erwachsene Person, denen man ja vertraut und sagt dir, so und so muss der Körper sein und nur dann kannst du es schaffen. Und ich bin ja auch irgendwie dann mit diesen Menschen aufgewachsen und natürlich habe ich denen vertraut, weil das sind ja die Erwachsenen. Also das, wo ich schon so mir so denke, wird das schon auch ausgenutzt, dass junge Menschen sind da einfach auch naiver und dann, klar, habe ich denen geglaubt und gedacht, okay, was die sagen, das stimmt.
Weil man in dem Moment einfach noch so formbar ist und noch so weich ist und eigentlich noch gar nicht selber so richtig weiß, wer man ist.
Ja, und man denkt das natürlich. Also man denkt, man weiß ganz genau, was man will. Aber nee, ich habe mich da total formen lassen und das gemacht, was von mir verlangt wurde. Ja.
Du warst ja dann irgendwann an einem Punkt, wo man von deinem äußeren Erscheinungsbild hätte darauf schließen können, dass du wahrscheinlich nicht ganz gesund sein kannst, weil du einfach so, so dünn warst. Gab es denn da mal auch jemand in deinem Umfeld, der so gesagt hat, hey Anni, überleg doch mal, ob das hier das Richtige ist, vielleicht aus deiner Familie, aus deinem Freundeskreis, vielleicht aber auch von professioneller Seite, also von Agenten. Ich habe die Hoffnung, dass es da sowas auch geben könnte.
Leider, also als tatsächlich hat einmal eine Agentur zu mir gesagt, so ist gut, aber nicht weniger. Da war ich aber auch schon so wenig, wo jeder andere sagen würde, so ist gar nicht gut. Meine Familie hat das schon immer gesagt. Also schon auch immer gesagt, so, ach Mensch, Anni, du bist so dünn und willst du nicht doch irgendwie was an? Aber auf der anderen Seite waren sie auch unglaublich stolz auf mich, weil ich ja so viel erreicht habe und gut gearbeitet habe und es mir auch immer Spaß gemacht hat auf einer Seite. Also es war sehr toxisch und meine Familie weiß, glaube ich, auch, dass ich da sehr stur bin und war und dass ich da hätte niemals gesagt, okay, dann nicht. Also ich glaube, ich brauchte da echt so mehrere Wake-up-Calls, um das echt zu verstehen.
Es ist aber auch extrem schwierig, weil du kriegst ja in dem Moment die Credits von außen, wenn du in Shape bist, in Anführungsstrichen natürlich, also in Shape, allein der Begriff ist ja schon extrem widersprüchig, weil damit verbinde ich einen gesunden, sportlichen Körper, aber es bedeutet ja in deinem Fall einfach nur, dass du super abgemagert sein musstest, aber dafür wurdest du ja belohnt. Und immer wenn wir belohnt werden, will unser Gehirn ja mehr davon. Ja. Also du merkst, okay, dann bekomme ich die Jobs, dann bekomme ich die Komplimente und dann bin ich auch irgendwann stolz auf mich. So funktionieren wir ja leider.
Ja, genau. Und auf meinen Körper dann, ne, wenn er so dünn ist.
Ja. Ich habe in deinem Buch gelesen, dass du die Beziehung zwischen dir und der Modebranche so ein bisschen beschreibst wie die Beziehung mit einem Liebhaber. Was genau hast du damit gemeint?
Naja, das ist ja auch schon irgendwie so eine geheime Sucht irgendwie auch. Und man darf das irgendwie nicht oder man weiß, es ist nicht gut, aber du willst mehr. Also es ist einfach diese komplette Sucht, wie du es auch gerade beschrieben hast, dass du diese Belohnung bekommst und denkst, toll, toll, toll. Ich habe das auch so geschrieben, dass es immer auch jemand ist, der so eine Karotte vor deiner Nase hält und sagt, komm, mehr, mehr, ne? Dann kriegst du noch mehr. Und das war einfach total so, es ist einfach genau wirklich so. Passt du durch den Rahmen, dann machst du immer mehr und wirst mehr belohnt. Hast du mal einen Tiefpunkt? Denkst du, ich kann das wieder kriegen. Also gut, mache ich es nochmal, mache ich noch eine Saison.
Und dafür muss ich mich nur ein bisschen verändern und noch ein bisschen 3 Zentimeter an der Hüfte
noch verlieren. Noch einmal irgendeine Diät zu machen. Ja. Innerlich wusste ich ja auch, dass es nicht gesund ist. Also es war ja immer in mir so, okay, gesund und gut ist es nicht, aber macht es trotzdem. Ja, so wie so ein Liebhaber eigentlich dann, ne? Ja.
Ja. So eine schöne toxische Beziehung, die ständig On-Off-Phasen hat und mal bist du die Königin und wirst auf Händen getragen und du bist die Tollste und du bist Topmodel und hey, guck mal, geh nach New York und da hast du die und die Chance. Und dann bist du aber wieder Fetti, wie du ja wirklich genannt wurdest, was mich extrem schockiert hat. Ich dachte so, als ich das gelesen habe, das kann nicht wahr sein. Und wirst fallen gelassen. Aber die Hoffnung darauf, dass wieder diese Hochphase kommen könnte, die spornt, glaube ich, so krass an. Also in der Psychologie spricht man dann von so einem Trauma-Bond, was entsteht zwischen zwei Parteien, die so miteinander umgehen. Dass man fast gar nicht anders kann, als weiterzumachen.
Ja, und es kam ja auch wirklich dann so, wenn ich dann auch mal nicht in Shape war, habe ich auch wirklich auch so Anrufe und E-Mails bekommen. Also wir glauben ganz fest an dich, du musst noch ein bisschen abnehmen, bist du wie ein kleines Reh. Dann also wirklich solche Sachen und wir sehen dich da und da und da. Und das war auch total brainwashing. Und dann war es natürlich so, okay, wenn die das sagen, dann stimmt das ja.
Aber kleines Reh, wie absurd, total. Zu einer erwachsenen Frau zu sagen, du bist ein kleines Reh.
Ja.
Und das ist was Erstrebenswertes in dem Moment.
Ja. Das ist wirklich, also so solche E-Mails dann bekommen, ne? Oder so, ja.
Es ist ja stellenweise sogar so, dass auch von den Agenturen, so beschreibst du das, Drogen oder Medikamente empfohlen werden, die deinen Appetit dann lindern sollen. Hat dich das in dem Moment wütend gemacht, als dir sowas angeboten wurde?
Nee, also da war ich, glaube ich, da habe ich so gedacht, okay, ist lächerlich. Also da habe ich so gesagt, so da war ich, glaube ich, so, nee, also auf gar keinen Fall. Auch als das mit dem Fettabsaugen mir vorgeschlagen wurde, war ich auch so, hey, sag mal Leute, also da war ich schon noch, dann bin ich auf dem Boden geblieben. Aber so mit Drogen auf der einen Art schon wütend, weil es ja auch viele dann annehmen. Und das ist auch verbreitet. Aber ja, nee, aber ich war so eher so entsetzt und sprachlos, denke mir so, nee, also kann man mir doch jetzt nicht anbieten, das ist doch jetzt... Andererseits denke ich, die anderen Sachen, die ich getan habe, um in Shape zu sein, waren jetzt auch nicht unbedingt gesund für den Körper.
Was hast du denn da so gemacht?
Naja, also ich habe ja einfach nichts gegessen oder super wenig und extrem viel Sport gemacht. Darunter ist immer mein soziales Leben total, hat da gelitten. Ich habe total Saftkuren gemacht, ohne Ende, Verbindung mit Abführmedikamenten, also echt so... Sachen, die man nicht machen sollte, wenn man auch nicht gesund ist und oder wenn man schon sowieso schon Untergewicht hat. Tausende, alles Mögliche. Also ich glaube auch wirklich, wurde mir auch jede neueste Diät auf dem Markt wurde ja auch immer einen direkt weitergeleitet, empfohlen. Lies mal dieses Buch, mach mal das. Und man hat ja dann immer so gehofft, dass jetzt endlich die Lösung da ist.
Wo du nicht hungern musst und trotzdem.
Das hatte ich dann tatsächlich, also das war schon so, als ich dann, war ich auch viel zu dünn, aber das war dann so ein super krasses Programm, alles getaktet mit nach Uhrzeiten, die gegessen und so weiter. Da hatte ich dann vielleicht nicht mehr unbedingt Hunger. Ich glaube, ich habe dann auch irgendwann kein Hungergefühl mehr gehabt. Ich glaube, das ist es eher. Da war es aber auch viel zu wenig und da wäre ich auch niemals spontan irgendwann essen gegangen oder so. Das war dann immer so totale Panik. Nee, das bringt alles durcheinander und ich war total in Kontrolle mit meinem Essen und meinem Sport, mit meinem Arbeiten. Also es war, aber ja, und ob das gesünder ist jetzt, also das ist auch nicht, es war ja auch irgendwie auf eine Art eine Droge, diese Sucht.
Klar. Was ich mich immer frage, als Model sollst du ja Personality haben. Es wird dir gesagt, sei du selbst, strahl und bring auch so ein bisschen deine Einzigartigkeit raus, weil die Welt will ja auch was von dir sehen, was irgendwie hängen bleibt und was begeistert. Und auf der anderen Seite wirst du aber gezwungen, in eine Schablone zu passen und in Maße zu passen, die sich irgendwelche Designer ausgedacht haben und die halt zufälligerweise dann der Sample Size entsprechen.
Ja.
Das ist doch ein kompletter Widerspruch.
Ja, total. Ich glaube, es gibt vielleicht so eine Personality, die auf eine Art alle haben sollen. Und das wirst du dann einfach irgendwann, wenn du keine Energie mehr hast. Dann sitzt du da und verziehst keine Miene und passt dann wahrscheinlich durch den Rahmen und machst alles, was von dir verlangt wird. Es gibt Ausnahmen, die dann wirklich so sehr extrem wach irgendwie reinkommen und wo die dann aber schon wiederum bekannt werden, dass sie ein bisschen aus dem Rahmen springen. Mhm. Aber nee, also wirklich die Personality zu bringen, ist also wirklich, wenn ich mir überlege, was ich jetzt für eine Energie habe und was ich für eine Energie hatte vor ein paar Jahren, das sind zwei total unterschiedliche Menschen.
Ja.
Diese Energie hat man auch nicht.
Ich weiß nicht, wann ich diese Zahlen als kleines Mädchen das erste Mal gehört habe. Aber spätestens mit 16 habe ich gemessen, was ich habe. Der Drang zu wissen, ob ich nun schön bin oder eben nicht, war zu groß. Zahlen, die sich Menschen ausgedacht haben und die beliebig verändert werden könnten. Doch diese fiktiven Zahlen haben Macht. Macht, junge Menschen glücklich oder traurig zu machen. Ihren Selbstwert zu formen. Weil sie noch nicht wissen, sich davon zu distanzieren. Mitten in der eigenen Identitätsfindung, wo man als Pubertierende manchmal nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, scheint dieser Rahmen eine gute Orientierung zu bilden. Diese menschengemachte Größe wird zum idealen Maßstab. Von den Laufstegen der Welt kommen sie in unsere Wohnzimmer. Denn wenn wir ein Magazin aufschlagen oder den Fernseher anschalten, wird dein Unterbewusstsein immer wieder darauf gepolt, dass Dünnsein glücklich macht. Mit Erfolg, Beliebtsein und gesehen werden. In meinem Alter war Victoria Beckham und Kate Moss angesagt, Size Zero. Ein knabenhafter androgyner Körper mit möglichst wenig Rundungen. Ich hatte das leider nicht und habe es mir heimlich gewünscht. Absurd. Und während ich das jetzt gerade ausspreche, merke ich, wie krank diese Entwicklung ist. Mich und wahrscheinlich viele andere Menschen hat etwas traurig gemacht, das ein paar Jahre später gar nicht mehr als schön galt. Eine Idee von uns selber gemacht, die uns mental zerstören kann. Heute wollen wir wieder das komplette Gegenteil von Size Zero. Die Kardashians sind das Schönheitsideal mit mega Rundungen. Große Brüste, volle Lippen, Wespentaille und ein Po, auf dem du ein Sektglas abstellen kannst. Körper sollen jetzt muskulös und trainiert sein. Mal sehen, welcher Trend als nächstes kommt. Jetzt kann ich drüber lachen, weil ich mit 34 Jahren sehr viel besser weiß, wer ich bin und sein will, als mit 16. Aber wie geht's der jungen Generation, wenn sie 24/7 auf Social Media mit vermeintlichen Idealen konfrontiert wird, die fake und absolut ungesund sind? Wenn ich nicht mehr unterscheiden kann, was ein Filter oder Photoshop ist und was echt? Studien zeigen immer wieder, dass beim falschen Gebrauch von Social Media der Selbstwert der Probanden sinkt. Wir bekommen das Gefühl, falsch und ungenügend zu sein, obwohl das Bild oder das abgebildete Leben, das wir auf Insta und Co. sehen, gar nicht der Realität entsprechen muss. Aber den Emotionen ist das egal. Dir geht es schlecht, unabhängig davon, wie oft dein Kopf dir sagt, dass du das nicht an dich ranlassen solltest. Schönheitschirurgische Eingriffe nehmen stetig zu. Man kann auch erkennen, dass die Probanden immer jünger werden und dass sich mehr Männer unters Messer legen. Mir kommt es so vor, als wäre es schon normal, sich die Stirn mit Botox zu betäuben. Auf TikTok sehe ich regelmäßig Videos von Menschen, die zeigen, wie ihre Mimik durch Botox nach und nach erstarrt. Nasen-OPs werden begleitet und auch gemachte Brüste sind längst nichts mehr, worüber Frau sich schämt. Es wirkt eher so wie, schaut her, was ich mir leisten kann, an meinem Körper zu machen. Lipfiller sind ein kleines Goodie zwischendurch. Alles wirkt völlig ungefährlich und spaßig. Wie eine neue Tasche, die man stolz zur Schau trägt. Schönheits-OPs als neues Statussymbol. Aber zurück zu Anni. Als Model bist du Repräsentantin der Fashion-Brands, die man dir anzieht. Und daher entscheiden auch immer noch Designer und Stylisten, wer diese Rolle einnehmen darf. Zu Annis Zeit war es hierfür vorteilhaft, so schmal wie möglich zu sein. Denn sonst passt dir die Kleidung nicht. Die Sample Size ist eine vorgeschriebene Größe und Models haben ihren Körper so zu formen, dass sie in diese Größe reinpassen. Ganz einfach. Warum diese Größe bisher nicht so verändert wurde, dass die durchschnittliche Frau mit Kleidergröße 38 da reinpasst? Ich weiß es nicht. Warum die Kleider oft so geschnitten sind, dass sie möglichst gut an einem dürren Körper fallen? Ich weiß es auch nicht. Für Anni hieß es, über 10 Jahre lang unterwerfen. Und Kompromisse machen. Denn Annis Lebensstil lässt ein normales Sozialleben zu dieser Zeit kaum zu. Nicht nur das Thema Essen ist aber eine große Schwierigkeit. Allein das viele Reisen und die vielen Jobs geben kaum Raum für Freizeit. Wie war das mit Freundschaften und Liebesbeziehungen?
Also es war total schwierig, also Freunde natürlich und so, aber schon so Liebessachen und so, es war total, ich hatte ja auch überhaupt keine Lust auf irgendwas. Mhm. Mein Körper war ja überhaupt nicht dafür bereit oder ich war total so, nee, es war so Karriere. Freunde schon, aber alles, was mit Ausgehen und so weiter, klar bin ich immer irgendwo mal hingegangen, aber es war sehr kontrolliert. Mhm. Also es war so, okay, ich darf aber nicht das machen oder das und so. Also es hat total drunter gelitten. Okay. Und das würde ich schon so sagen, ja, weiß ich nicht, 5 Jahre oder so war das einfach so ein totales so, nee, ich habe überhaupt keine Lust. Und ich hatte dann auch einen Freund, aber es war irgendwie alles so, nee, ich bin nicht so. Es war für mich immer die Karriere und immer mein Körper, meine Priorität. Und das war, alles andere hat extrem drunter gelitten, wo ich jetzt auch denke, so, das ist total schade.
Ja, so ein Tunnel, in dem man dann ist, ne? Wo man eigentlich nur noch das eine sieht und gar keinen Platz mehr für links und rechts hat.
Ja, also das hat da extrem gelitten. Und selbst auch meine Familie, also es ist, war mir schon immer wichtig, dass ich so zu den irgendwelchen Höhenpunkten, Geburtstage, Beerdigung, was weiß ich, auf jeden Fall da sein kann. Aber ich habe auch oft gesagt, nee, ich muss jetzt los, ich habe jetzt einen Job, ich muss jetzt das machen, nein, nein, nein und so. Ja, ich war zwar selbstständig, aber wurde total bestimmt.
Ja, das macht es dann auch schwierig, sein Leben drumherum irgendwie selbstbestimmen zu können, weil es gibt ja dann auch immer die Optionen, die man sich frei halten muss, wo dir vielleicht erst last minute gesagt wird, ob du den Job jetzt bekommst oder nicht. Und das ist einfach extrem schwierig, weil du eigentlich konstant alles andere zurückstellst.
Mhm. Ja.
Was war denn sowas, was dich in dieser ganzen Zeit trotzdem in dem Job gehalten hat? Also was hat dir Spaß gemacht? Was hat dich vielleicht zum Strahlen gebracht? Ja. Was hat dich auch wieder daran erinnert, dass du diese Karotte eigentlich ganz cool findest? Ja.
Also es war auf jeden Fall schon so, dass ich es immer gerne mochte, dann da auch vor der Kamera zu sein und zu spielen und irgendwelchen Rollen zu schlüpfen und zu reisen, andere Städte und so. Das habe ich ja natürlich dann auch kennengelernt. Und das fand ich immer total toll. Also das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, also das war, glaube ich, auch dieser Grund, dass ich dachte, ich mag es ja total gerne machen. Hätte ich nur ein bisschen mehr Energie, wäre das alles ein bisschen freier. Und das war auf jeden Fall, ja, und natürlich auch, weil es gut lief. Ja. Und dann war das schon so, dass ich dachte, geil, cool, das kann ich. Und es bringt mir Spaß, wenn es nicht so wäre, dass ich die ganze Zeit irgendwie nicht machen kann, so richtig, was ich will.
Also so diese Abwechslung, neue Orte sehen, neue Menschen kennenlernen. Du hattest ja wahrscheinlich auch am Set einfach ganz oft wieder ein neues Team dich.
Und das ist wirklich auch so, dass man ja jeden Tag wirklich ein neues Team hat. Das heißt auch, es ist jetzt nicht so, wenn man ins Büro geht, dass man immer wieder die Leute, und das war dann auch immer eine neue Umstellung, wie funktionieren die, wie arbeiten die. Aber sowas hat mir immer total Spaß gemacht. Also zu dieser Abwechslung und nicht zu wissen, auch was am nächsten Tag hat, fand ich auch immer cool. Nur wenn man gerade mal was geplant hat, war es häufig so, dass es dann abgesagt worden ist. Also meine privaten Sachen. Aber ja, das fand ich schon cool.
Irgendwann kam ja der Punkt, dass du, glaube ich, bei deiner Frauenärztin warst. Und da was passiert ist, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt was ändern. Erzähl mal, was da genau passiert ist.
Ja, also ich habe meine Tage bestimmt über 6 Jahre oder so nicht bekommen.
Was?
Also ja, mal, dann wieder nicht und aber wirklich schon so, also ein langer Zeitraum. Das war aber normal. Also alle haben gesagt, das ist normal. Selbst die Agentur hat gesagt, das ist normal.
Und auch deine Ärzte haben gesagt...
Nee, die dann erstmal nicht. Die hat am Anfang noch gesagt, okay, also das ist nicht so gut. Das kann passieren, wenn Frau wächst, dass man das ein bisschen ausfällt. Aber jetzt, wenn das jetzt so, dann war das 2 Jahre, dann meinten sie, also jetzt müssen wir mal gucken. Mhm. Und mein Östrogenlevel war auch absolut im Keller. Und sie meint, so, jetzt reicht's. Jetzt müssen wir was machen, weil wenn du jetzt nicht irgendwelche Hormone nimmst oder zunimmst, dann war's das.
Was heißt das?
Dann würde es komplett ausfallen, mein System sozusagen, und die Wechseljahre würden eintreten. Also es war wirklich so, wo ich dachte so, okay, wow, so, nee.
Krass.
Und da war ich dann so, oh Gott, Schock. Also da war ich so richtig so Panik. Also war ja so, und dann dachte ich aber, gleichzeitig hatte ich aber auch direkt, und das ist ja auch total krank, diese Panik, die Pille zu nehmen, weil ich dachte, dann wird man dick. Sie meinte zu mir, ja, also ich... verschreibt das ehrlich gesagt auch ungerne Hormone, aber es ist jetzt so. Und dann ich so, okay, nehme ich das. Dann habe ich auch, weiß ich auch überhaupt nicht, warum ich der Agentur das gesagt habe, aber ich habe gesagt, ich fange jetzt an, die Pille zu nehmen, die sind, naja, jetzt wird man nicht dick.
Noch
und ich meine,
Angst.
Das war ja aber, es war ja wirklich ein riesiges gesundheitliches Risiko.
Ja, klar, du hättest vielleicht nie wieder Kinder bekommen,
ja,
wenn du das
oder
nicht gemacht hättest.
Knochen oder was weiß ich, hätten ja. Brüche, was weiß ich, alles Mögliche. Und dann habe ich dann die Pille genommen und gedacht, okay, aber ich will jetzt auch wirklich mal ein bisschen zunehmen, damit ich die Pille absetzen kann, weil ich war da absolut dagegen, irgendwelche Hormone zu nehmen. Und meine Mutter meinte zu mir, ich habe dich gesund zur Welt gebracht und diese Industrie macht dich kaputt. Und ich dachte, ich nehme jetzt Hormone, damit ich ein Ideal entsprechen kann, was aber total künstlich gesteuert ist und ich versuche mich damit gesund zu halten. Also ich war so, nee, ich will hier raus. Und dann war eben die Bedingung, ich darf sie nur absetzen, wenn ich zunehme. Und dann habe ich, weiß ich nicht, 5 Kilo oder sowas zugenommen.
Wie viel hast du damals gewogen, weißt du das noch?
Ich glaube 54 oder so.
Bei über 1,80.
81, ja.
Boah. Also nur noch Haut und Knochen.
Ja. Ja, das war schon richtig extrem. Dann habe ich zugenommen und dann habe ich irgendwann gesagt zu ihr, ich war wirklich von heute auf morgen, ich will das nicht mehr nehmen. Und dann war eben mein Versprechen an meine Ärztin, aber ich muss weiterhin zunehmen, bis meine Tage wieder natürlich einsetzen. Und das hat dann auch noch echt eine lange Zeit gedauert.
Mhm. Weißt du noch ungefähr, wann sie dann wiederkam?
Boah, es hat bestimmt schon 3/4 Jahr oder so gedauert,
okay.
Bis das alles
und
funktioniert
dann
hat.
Warst du so bei knapp 60 Kilo?
Ja, ein bisschen mehr sowas. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht mehr so genau. Bestimmte Jobs wurden dann natürlich weniger. Also die High-Fashion-Sachen konnte ich vergessen. Und es war mir dann aber irgendwie, da war dann bei mir auch so irgendwann so, ich kann nicht mehr. Also so, es geht jetzt echt vor meine Gesundheit.
Und wie hat dann deine Agentur reagiert? Also du, so wie du es jetzt erzählst, klingt es nach einer selbstbewussten und nach einer sehr bestimmten Art, wie du dann an dem Punkt auch für dich realisiert hast, okay, es ist jetzt an der Zeit, dass ich mich um mich kümmere und dass meine Gesundheit an erster Stelle steht. Warst du in dem Moment damals schon genauso selbstbewusst oder wie können wir uns das vorstellen?
Nee, also ich habe mich schon immer so ein bisschen getröstet damit vielleicht auch zu sagen, ist meine Gesundheit. Also das ist das Wichtigste und ist es ja auch wirklich. Aber damals war es vielleicht für mich noch so ein bisschen so eine, es hat mich vielleicht so ein bisschen als Ausrede genommen, dass ich jetzt auch ein bisschen dicker geworden bin. Die Agentur hat das bis zu dem Zeitpunkt auch noch so akzeptiert, meint, okay, gewisse Jobs kannst du jetzt auf keinen Fall mehr machen. Und es wurde aber wirklich auch extrem da, schon extrem weniger. Weiß ich vielleicht auch, weil ich einfach dann ein bisschen, eben selbstständiger war und gesagt habe, so oder so. Es wurde dann aber erst extremer mit dem Cut, dass ich keine Jobs mehr bekommen habe, als ich meine Geschichte erzählt habe, also gesagt habe, einen Insta-Post gemacht habe, gesagt, ich halte es nicht mehr aus.
Was hast du in dem Poster geschrieben?
Da habe ich geschrieben, dass ich, also da war Fashion Week in Paris und ich war in New York, ich hatte die nicht mitgemacht und ich sah diese Models, diese Beine, also sehr, sehr dünne Menschen, die auch einfach, wo man sieht, das ist nicht natürlich so. Mhm. Und unter diesem Post waren so applaudierende Hände von Booker, von Agentur, oh toll, siehst du toll aus. Und ich habe gedacht so, nee, das ist es einfach nicht. Ich halte das nicht aus, diese Lüge. Selbst ich habe hier Sachen auf Instagram gepostet von irgendwelchen Pommes oder Popcorn und gesagt habe, oh lecker. Und ich habe nichts davon gegessen.
Mhm.
Dann habe ich darüber einen Post gemacht, meinte so, ich halte das nicht mehr aus. Also jetzt so, oder so wie ich bin oder eben nicht. Daraufhin kam ja ein FAZ-Artikel und so weiter. Und dann hat die Agentur zu mir gesagt, weil ich wirklich keine Jobs mehr bekommen habe von heute auf morgen, das wäre jetzt die Konsequenz, die ich ziehen musste. Und das, das war es dann sozusagen.
Und in der Art und Weise seid ihr denn auseinandergegangen?
Mehr oder weniger. Man hat es dann noch, ich war dann noch ein bisschen länger da, aber wir sind dann so auseinandergegangen. Mir wurde dann noch angeboten, Plus-Size-Modeling zu machen, dann müsste ich aber dann wieder zunehmen. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt lasst mich aber in Ruhe.
Auch das, ne? Ja. Also man redet von Plus-Size, aber im Endeffekt ist es die gleiche Schablone.
Ja, nur in einem anderen Extrem.
Ja, nur in einer anderen Größe, wo du dann auch nicht sagen kannst, ich darf so sein, wie es zu mir und meiner natürlichen Körperform passt, sondern jetzt habe ich eine Schablone, die einfach ein bisschen größer ist als die davor, aber das bin ja auch nicht ich.
Nee. Ja, da war ich dann erstmal raus so und habe gesagt, so nee, das möchte ich nicht, dann ist es so. Und da war ich dann aber schon so, dass ich gedacht habe, fand ich das toll, dass ich mich so auf diese Gesundheit schien, dass ich gesagt habe, nee, jetzt möchte ich wirklich gesund werden. Und dachte so, das ist es einfach nicht wert, da meinen Körper so zu gefährden.
Aber du warst 10 Jahre da, ne?
Ja, sogar fast ein bisschen länger, ja. Mhm.
War dann da in dir auch Enttäuschung oder Wut oder Wie war der Moment, als du realisiert hast, okay, mit der Agentur und mit dem Model-Business in der Art und Weise werde ich jetzt abschließen?
Ich war total traurig. Ich erinnere mich auch, als ich dann da die Agentur dann so verlassen habe, da war ich schon irgendwie, weiß nicht, ob ich traurig war, aber es kam einfach so viel hoch, weil ich bin da reingegangen, ich war da irgendwie noch ein Kind, ich hatte total viel Hoffnung, Wünsche sind auch in Erfüllung gegangen, aber es war die ganze Zeit ein Hoch und Runter, ein totales Achterbahnfahren. Und dann war ich schon traurig auf eine Art und vielleicht so, dass das jetzt auch alles vielleicht ja vorbei ist. Dann auch eine Unsicherheit, was mache ich denn jetzt? Und ja, wütend so in dem Sinne, nee, das war ich nicht. Also das war eher traurig oder aber auch erleichtert. Also es war so.
Kommt wahrscheinlich viel zusammen.
Es war auf jeden Fall total emotional, erinnere ich mich noch.
Bevor wir darüber reden, wie du das dann geschafft hast, da rauszukommen und dir auch eine gesunde neue Existenz aufzubauen und eine ganz andere Beziehung zu deinem Körper, würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen zurückspulen in deine Kindheit.
Ja.
Wie kam das denn überhaupt, dass du gesagt hast, ich will Model werden?
Also es ist so, dass ich bin in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen und meine Geschwister waren immer total super in Musik und allem und ich überhaupt nicht. Also schon auch ein bisschen, aber jetzt nicht, dass ich groß bei Jugend musiziert oder sowas mitgemacht habe. Und ich war schon immer so eher die, also ich bin die Jüngste gewesen und ich habe immer dann irgendwie so mein eigenes Ding gemacht. Und ich glaube, als dann irgendwann Germany's Next Topmodel lief, dachte ich so, okay, dann mache ich das. Und das war dann
schneller Entschluss.
Ja, dachte ich so, ja, das war irgendwie, ich habe auch schon immer so eher so mein eigenes Ding gemacht. Und dann dachte ich, denn ich wurde schon immer, es wurde früher noch kommentiert, ich glaube, das ist auch, jetzt weiß ich nicht mehr heute so, dass ich hier so groß bin. So in der Schule auf dem Klassenfoto, ich war immer die Große. Und dann habe ich das so, dann habe ich da Heidi Klum gesehen, dachte so, ja, die hat das so gemacht, dann kann ich das doch bestimmt auch.
Und da ist meine Größe was Positives.
Ja, ja, genau. Und das war dann erst so, okay, was kann ich machen? Stewardess oder Model? Das war dann irgendwie so, was kann ich daraus nutzen? Dann habe ich Germany's Next Topmodel geguckt und dachte, wow, ist das toll. Und fand ich alles, war total faszinierend und habe das aber keinem gesagt. Ich sehe das auch noch so, wie ich mit meinen Eltern vor dem Fernseher saß und die mir gesagt, sich den Kopf geschüttelt haben und gesagt, was für ein Schwachsinn. Und die da mitgemacht haben, waren ja auch genauso alt, also sie waren ja auch noch total jung. Also, und dann habe ich gedacht, das, genau das möchte ich.
Und was fandest du so toll daran?
Ja, ich glaube, das war ja damals auch so, da haben die ja noch nicht so extreme Sachen gemacht. Also da haben sie auch wirklich noch so einen luxuriösen Sachen. Da wurde der Traum ja noch mehr verkauft, dass es alles total luxuriös ist. Und das dachte ich so, okay, das ist ja total toll. Man reist rum, man wohnt in tollen Orten. Dass es dann irgendwie so 10er-Bettenräume sind in Model Apartments, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, also da wurde ich dann auch richtig reingeworfen. Aber ja, ich habe das einfach total geglaubt, was da gezeigt wurde. Und dann wollte ich das. Und das, dann war dieser Traum da und dieser Wille. Und dann wollte ich mich so ein bisschen beweisen, glaube ich, dass ich das da auch irgendwas kann.
Und da war deine, ich glaube, du hast es vorhin Sturheit genannt, was Positives, weil du dir das in den Kopf gesetzt hast und weil du dann auch alles daran gesetzt hast, dahin zu kommen.
Ja.
Wie war denn so der Weg?
Also ich habe, meine Eltern haben das dann schon auch irgendwann gesehen, so dass ich das vielleicht auch könnte, weil sie dann sagten so, ja, vielleicht könntest du das machen. Und das war dann natürlich, wow, okay, meine Eltern, die sagen ja, dann mache ich das. Und dann hatte ich diesen Model-Wettbewerb in Flensburg, der von der Agentur dann damals stattgefunden hat. Und das war dann für mich so der totale Door-Opener, wo ich dachte, okay, da mache ich auf jeden Fall mit. Durfte ich dann auch. Und dann habe ich ja diesen Vertrag nicht bekommen, aber der Booker kam hinterhergerannt mit einer Karte und meinte, du, wir finden dich super, du musst nur noch ein bisschen abnehmen. Und das war wirklich so, wenn ich jetzt mal nachdenke, der erste Moment, überhaupt einen Kontakt mit einer Agentur zu haben, direkt zu sagen, hier, kannst dich melden, aber erstmal ein bisschen abnehmen. Und ab dann war es bei mir im Kopf, okay, klack.
Ich muss das jetzt schaffen.
Ja.
Und ich glaube, deine Eltern haben dir da sogar einen Crosstrainer gekauft, damit du dann trainieren kannst.
Ja, also die haben mich, das ist ja auch irgendwie rührend, die haben mich ja total unterstützt. Also die haben gesehen, so, ich möchte das. Die Agentur hat ja auch zu meinen Eltern gesagt, die kommen ganz groß, die wird das richtig gut machen. Die muss auch gar nicht die Schule beenden. Also die wurden ja auch genauso damit reingeholt. Und damals gab es auch noch nicht so viel im Internet und zu lesen und zu recherchieren. Und man hat das dann, okay, wenn die das sagt, eine große Agentur, dann wird das ja auch stimmen. Und dann haben meine Eltern auch, ich habe dann da, glaube ich, auch schon irgendwelche Diäten gemacht. Da haben sie mich total unterstützt. Und dann, ja, dann meinte ich so, ja, wir brauchen irgendwas zu Hause, weil so Fitnessstudios gab es halt auch alles noch irgendwie nicht so, wie es jetzt ist. Und dann haben die mir einen Crosstrainer, dann bin ich mal vor der Schule dann noch rauf und so.
Ja. Das ist Wahnsinn, wenn du das jetzt vorstellst,
wenn ich mir das
oder?
Jetzt vorstelle, ja. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die sich im Nachhinein vielleicht auch so ein bisschen gedacht haben, so, oh, hätten wir vielleicht nicht machen sollen. Auf der anderen Seite, die Beziehung zwischen meinen Eltern war immer sehr gut. Und ich glaube, das hätte das alles nur gefährdet. Hätten die da irgendwann mal Nein gesagt, dann hätte ich es ja trotzdem gemacht.
Hättest du dich wahrscheinlich distanziert und dich noch mehr abgekapselt. Ja, ja, ich glaube auch, ich meine, ich habe noch keine Kinder, aber ja, ich stelle es mir so vor, dass man sich einfach sehr wünscht, dass die eigene Tochter glücklich ist.
Ja.
Und wahrscheinlich haben sie gesehen, das Feuer in deinen Augen und dieser Wille, dass du das erreichen möchtest, und wollten dir vielleicht einfach helfen, dass du diesen Weg zumindest mit ihnen gehen kannst.
Ja, ja, das glaube ich auch. Und ja, die haben das einfach auch gesehen, dass ich da Freude dran habe. Und da wollten die mich ja so sehr es geht auch unterstützen. Und auf der anderen Seite hat meine Mutter mir auch Sachen in den Koffer gepackt und versteckt, bevor ich losgeflogen bin an irgendwelchen Snacks. Das war dann ja auch total so, okay, die hatten ja auch immer eine Sorge auf jeden Fall. Ja.
Ja. Ja, die Frage ist, wie kann man, wenn man Angst um sein eigenes Kind hat, noch bei ihm sein?
Ja.
Wenn man es verbietet, dann kapselt sie sich noch mehr ab.
Ja.
Wenn wir sie unterstützen, dann haben wir vielleicht Angst, dass wir sie da mit ins Leid ziehen, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollen. Ja, ganz, ganz schwierig für deine Family.
Ja.
Ich habe auch in deinem Buch gelesen, dass die Momente, die für dich dann sehr hart waren, einmal warst du in Tokio und dann ist euer Hund gestorben und du wolltest aber eigentlich nie vor deinen Eltern, vor deinen Freunden weinen, sondern das hat dann erst angefangen, als du den Laptop zugeklappt hast.
Mhm. Ja, ich habe immer, glaube ich, ja, ich wollte immer diese Stärke zeigen, dass ich das kann, dass ich das alleine kann. Und ich wollte ja auch nicht, dass die sich Sorgen machen. Und vielleicht hätte ich dann nämlich auch gewusst, dann verbieten die mir das.
Ja.
Also ich war da immer total, total stark sein gespielt. Und obwohl ich auch wusste, dass ich bei meiner Eltern und Familie traurig sein darf. Das habe ich dann ja auch viel später dann ja auch immer, also so war ich dann ja auch. Aber so aus der Ferne, ich wusste, ich bin so weit weg. Mhm. Und wenn ich jetzt denen noch zeige, dass ich traurig bin, dann... Na, was denken die denn? Das ist ja noch schlimmer alles.
Ja, und dann machen die sich Sorgen und sie können jetzt eh nicht vorbeikommen und mich in den Arm nehmen.
Nee.
Ja, das verstehe ich total. Du bist ja dann irgendwann an diesen Punkt gekommen, wo du gesagt hast, okay, ich möchte das jetzt nicht mehr. Ich möchte nicht immer nur stark sein. Vor allen Dingen möchte ich nicht krank sein und ich möchte auch nicht diese Lüge weitertragen und der Welt da draußen vorgaukeln, dass das, was ich hier mache, in irgendeiner Art und Weise cool ist und glamourös. Ja. Du hast einen Instagram-Post gemacht. Was waren dann so die ersten Schritte, ja, wieder zu dir zu finden?
Oh, das hat auch länger gedauert. Also es war dann auf jeden Fall schon so, dass ich dann auch immer zu mir selber so aufgepasst hat. Aber ich habe dann, es fing auch an, und das war auch ein großer Prozess, das Buch zu schreiben, weil dann nochmal alles rauf hochkam. Und das habe ich dann ja geschrieben und das zusammen mit einer Co-Autorin Katrin. Und sie hat dann ja auch so Fragen gestellt, die ich mir gar nicht mehr gefragt habe, weil damit, ne, also so klar, damit wir ins Gespräch kommen und die Sachen alle wieder hochkommen. Und das war schon auf jeden Fall auch so, ich dachte so, okay, das ist richtig gut, dass ich das schreibe, um das irgendwie so zur Seite zu schieben.
Fast schon therapeutisch.
Ja, total. Dann habe ich aber auch eine Therapie angefangen und die mir wahnsinnig viel geholfen hat. Da hat dieses Verhältnis zum Essen, das war ja total zerstört. Also ich war ja... Alles hat rot geleuchtet. Konstant dieser Gedanke mit dem Essen, den habe ich selbst, wenn ich wusste, okay, ich will jetzt gesund sein, hatte ich immer noch den Konflikt mit dem Essen. Also alles für mich war tabu. Ich muss Sport machen, damit ich überhaupt irgendwie den Tag starten kann. Ich darf nicht essen gehen. Und wenn, dann muss ich mir erstmal die Karte ganz genau angucken. Also es war alles noch bestimmt mit Essen, Essen, Essen.
Ganz kontrolliert.
Ganz kontrolliert. Und das hat dann länger gedauert, das überhaupt loszuwerden. Also ich würde sagen, jetzt bin ich echt endlich in einem Punkt, wo ich jetzt keine Panik kriege, wenn jetzt irgendwie mir jemand ein Eis gibt oder so. Also das war so. Und da war das komplett, jede Familienfeier, Horror. Und das habe ich, das loszuwerden, genau, da bin ich dann für eine Therapie gegangen, was ich so froh, dass ich das gemacht habe.
War das dann eine Verhaltenstherapie oder?
Ja. Einfach, dass ich ja endlich frei bin davon und davon nicht mehr bestimmt. Und damit ist dann auch wieder diese Liebe zum Körper gekommen. Mhm. Als ich dann gemerkt habe, so, oh, das ist voll toll, ich kann einfach ich esse, worauf ich Bock habe. Aber das war dann auch, das erstmal zu verstehen, okay, wann habe ich Hunger, wann kommt das und wie sehr ich mich gefreut habe, dann wieder dieses Hungergefühl zu bekommen oder Sättigungsgefühl. Weil ich konnte früher auch essen ohne nonstop diese Fressanfälle, auch mitten in der Nacht. Und das hat sich gelegt und endlich wieder schlafen zu können. Das hat länger gedauert.
Essstörungen. Sie gehören zu den psychosomatischen Störungen, die sich in drei Arten einteilen lassen. Anorexia nervosa, Bulimia nervosa und Binge-Eating-Störung. Bei der Anorexia oder landläufig Magersucht genannt, haben Betroffene ein starkes Untergewicht und eine riesige Angst, an Gewicht zuzunehmen. Sie nehmen daher nur sehr kontrolliert Nahrung auf und beschränken sich auf niedrigkalorische Lebensmittel. Und mit Nahrung kann schon ein Apfel pro Tag gemeint sein. Und das alles in Kombination mit exzessivem Sport, um noch mehr zu verbrennen. An Magersucht erkrankte Menschen haben ein extrem verzerrtes Selbstbild und sind davon überzeugt, immer noch zu dick zu sein. Und darunter leiden sie und ihr Selbstwert. Sie zwingen sich immer weiter abzunehmen in der Hoffnung, dass es dann endlich irgendwann genug ist und sie zufrieden sind. Nur leider setzt das Zufriedensein wie bei jeder anderen Sucht nie ein. Betroffene Mädchen und Frauen bekommen aufgrund des zu geringen Fettanteils im Körper keine Periode mehr. Und das kann zu Unfruchtbarkeit führen. Aber auch deine Knochen können anfangen zu brechen. Osteoporose ist eine der häufigsten Folgeschäden von Magersucht. Die Bulimie unterscheidet sich insofern von der Magersucht, als dass Betroffene hier regelmäßig Essanfälle haben. In einem Zeitraum von weniger als 2 Stunden wird eine übermäßig große Menge an Nahrung aufgenommen. Die Betroffenen verlieren gefühlt die Kontrolle und stopfen alles in sich hinein. Und danach kommt die Schuld und die Angst, dick werden zu können. Also wird das Gegessene erbrochen. Und wenn der Finger nicht reicht, dann werden Abführmittel und andere Medikamente genutzt, um möglichst viel Material wieder loszuwerden. Auch hier kann exzessiver Sport dazukommen. Patientinnen der Bulimie sind im Gegensatz zu Magersuchterkrankten häufig normalgewichtig. Man sieht ihnen ihr Leiden nicht an. Und da sie durchaus viel essen können, bleiben sie gesellschaftsfähig. Erst danach, wenn sie alleine sind, passieren die Dinge, die ihre Krankheit sichtbar werden lassen. Zu den Folgeschäden von Bulimie zählen unter anderem Nierenschäden, Herzrhythmusstörungen, kaputte Zähne und ein gestörter Verdauungstrakt. Auch Binge-Eating-Patienten haben regelmäßig Essanfälle. Nur wenden sie keine Gegenmaßnahme an, die Nahrung wieder loszuwerden. Betroffene leiden daher sehr häufig an Übergewicht. Weitere typische Merkmale sind Essen ohne hungrig zu sein, Schuldgefühle nach dem Essen, sowie häufiges Diätverhalten und Abbruch von Diäten. Neben Selbstzweifeln, Minderwertigkeitsgefühlen und Traurigkeit durch die unkontrollierbaren Essanfälle und das Übergewicht treten auch oft körperliche Folgeschäden von Herz-Kreislauf-Erkrankungen über Bluthochdruck, Schlaganfälle bis zu einem erhöhten Risiko für Herzinfarkte auf. Gelenkleiden, Wirbelsäulenschäden und Diabetes sind genauso Folgeschäden von Binge-Eating-Störungen. Was alle drei Essstörungen vereint, Betroffene erleben ein Gefühl der Unkontrollierbarkeit. Wie bei anderen Süchten unterliegt ihr Wohlbefinden nicht mehr ihrem eigenen Willen, sondern sie müssen sich der Substanz beugen. Und die Substanz ist in diesem Fall Nahrung oder der Verzicht auf Nahrung, in der Hoffnung, dass der Körper sich beugt und weitere Pfunde purzeln lässt. Der ganze Alltag dreht sich um die Sucht. Wie kann ich möglichst wenig essen, ohne dass es auffällt? Wann kann ich ungestört das Süßigkeitenfach plündern? Und wie übertöne ich die Würgegeräusche, wenn ich mich danach im Badezimmer übergebe? Süchte speichern sich im Suchtgedächtnis ab. Ein Alkoholiker bleibt immer ein Alkoholiker. Er kann trocken sein, aber sobald er wieder eine Schnapspraline essen würde, würde sich sein Gehirn an das berauschende Gefühl erinnern und ihn zu mehr Stoff motivieren. Ähnlich schwer ist es, von einer Essstörung wegzukommen. Die Umgewöhnung auf gesundes und bewusstes Essen am eigenen Appetit orientiert ist super schwer. Betroffene brauchen extrem viel Geduld mit sich. Gerade bei der Magersucht, die sich oft bei jungen Frauen zeigt, die perfektionistisch veranlagt sind, ihr Leben und ihren Körper kontrollieren wollen, bedeutet die Umstellung auf Weichheit und Freundlichkeit mit sich selbst eine 180-Grad-Wendung. Wie lange war der Prozess bei Anni, bis sie wieder ein normales Essverhalten hatte? Und was hat ihr auf dem Weg geholfen?
Es waren, glaube ich, schon so 2 Jahre fast. Okay. Also es hat schon länger gedauert. Es war dann ja auch immer so ein Anlauf, dann wieder ein bisschen zurück, ja. Weiter.
Es gibt ja auch immer wieder Rückfälle, genau. Ist ja auch ganz normal.
Und jetzt würde ich aber sagen, das ist so seit einem halben Jahr oder so, ist es auf jeden Fall sehr stabil. Aber das hat echt schon lange gedauert.
Und Stand heute bist du wie lange draußen?
Vom Modeln jetzt? Mhm. Gott, jetzt muss ich ja kurz 2000. Ich glaube 3 Jahre.
Okay.
So ist es jetzt so. Also es hat dann auch wirklich so die 3 Jahre fast gedauert, ja. Würde ich sagen, um so mit mir im Reinen zu sein und mich, oder dieses Vergleichen, damit hatte ich auch Schwierigkeiten, mich noch mit anderen Frauen zu vergleichen und immer zu gucken, wie sieht die aus, wie sieht das, oder selbst auch mit meiner Schwester, was immer sehr schwierig war. Aber das habe ich so abgelegt und bin jetzt auch so stolz auf meinen Körper und so. Und das ist, ja, bin ich so froh drüber, dass ich das habe.
Das ist ja ein Riesenschritt.
Ja, auf jeden Fall.
Kannst du uns so ein bisschen Einblicke geben, was du dann konkret gemacht hast? Weil Therapie ist natürlich ganz viel, so wie ich es kenne, ganz viel aufarbeiten, ganz viel auch in der Therapie ausprobieren mit Übungen. Aber das dann in seinen Alltag zu integrieren, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, ich bin da auch wirklich dankbar, dass ich das so gut geschafft habe. Aber ich glaube, wirklich, da war vielleicht auch wieder dieser Wille, dass ich das loswerden wollte. Weil ich war wirklich so, hey, nee, ich habe keine Lust auf diese Erstörung, lass mich in Ruhe. Und ich glaube, das hat mich dann irgendwie... Und was ich dann auch extrem gemerkt habe, es geht mir ja viel besser, wenn ich einfach loslasse. Wenn ich einfach sage, nee, ich gehe jetzt essen und ich mache mir jetzt irgendwas, das und das. Das war so, ich habe dann gemerkt, es geht mir besser. Ich habe viel mehr Energie. Ich kann viel länger, viel, viel mehr machen. Das war mir in dem Moment einfach immer mehr wert. Und ich glaube, deswegen habe ich das dann anderen auch so gesagt, so nee, das will ich gar nicht, weil mir ging es ja nicht besser.
Ja, okay, das heißt... Du hast die Priorisierung in deinem Kopf verändert und hast gesagt, mir ist jetzt zum Beispiel das soziale Event mit meinen Freunden wichtiger, als dass ich heute auf möglichst wenig Kalorien komme.
Ja.
Und es gab diese feste Entscheidung in deinem Kopf, dass du das jetzt schaffen willst. Mhm. Und der Moment, du hast das vorhin so schön beschrieben, du hast dann keine Panik mehr bekommen, wenn jemand dir ein Eis in die Hand gedrückt hat, aber davor hast du ja Panik bekommen. Was hast du mit dieser Panik gemacht?
Ich habe mich bestraft. Also dann war das wirklich so, okay, ich muss es jetzt ja essen, weil ich bin ja natürlich so dünn. Ich kann ja alles essen, habe ich mir ja immer so vorgespielt. Das heißt, dann gab es kein Essen mehr für den Rest des Tages oder so. Also ich habe für solche Sachen oder bin dann nochmal zum Sport gegangen oder solche am nächsten Tag. Also ich habe es immer versucht zu auszugleichen. Also wenn diese Panik kam, dann habe ich gedacht, okay, ich muss das jetzt irgendwie wieder neutralisieren. Also gebe ich meinem Körper weniger.
Okay. Und in deinem Genesungsprozess kam ja die Panik wahrscheinlich am Anfang trotzdem noch. Ja. Und was hast du dann gemacht?
Ich fand das dann ja auch erstmal krass, weil ich musste ja auch einmal alles aufschreiben, was ich esse. Und wenn es zu wenig war, habe ich ja Ärger gekriegt.
Mhm.
Irgendwann habe ich dann aber auch die Sachen so genossen. Also fand das dann auch irgendwie voll cool, alles zu essen. Aber diese Panik, ja, das hat gedauert. Also das musste ich irgendwie ausgleichen mit anderen Sachen, die ich denn gerne mache. Also dann wirklich einfach mit Freunden zu treffen oder irgendwie zur Kosmetik zu gehen oder irgendwie sowas, dass ich denke, okay, ich mache das jetzt aber für mich. Und ich habe es einfach immer weiter gemacht, also keine Pause gemacht, aber das kam auf jeden Fall, ja.
Also diese,
ich kann es auch nicht so richtig beschreiben, was mir dabei so am meisten geholfen hat.
Also die ständige Konfrontation, nicht aufhören und immer wieder dir selbst diese Erfahrungen zu geben, in der Hoffnung, dass sie positiv wird und in der Hoffnung, dass du selber merkst, okay, es passiert gar nichts Schlimmes, wenn ich das Eis esse oder wenn ich den Burger genieße, sondern es wird vielleicht sogar cool. Aber du hast jetzt in dem Moment nicht eine Atemtechnik angewandt oder...
Ja, also ich habe auch dann schon so versucht, so ruhig zu bleiben und zu meditieren und so Achtsamkeitstraining zu machen, was mir eher aber auch schwer fiel, aber... schon gut war auch. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, ich habe dann ja mit einmal wieder auch Anerkennung bekommen von Familie, die das dann gemerkt haben, dass es mir besser geht, dass ich mehr wieder mehr Energie habe oder Sachen unternehme und dann ja auch wieder waren die dann mit einmal anders stolz auf mich. Und das hat mich dann, glaube ich, mir dann auch so geholfen, dass sie sagen so, die finden das voll toll, was du machst, wir unterstützen dich dabei. Wo ich dachte so, hä, ja? Okay, das war dann auch irgendwie...
War bestärkend.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist interessant, ne, weil am Anfang war es so der Impuls, der von außen kam, von der Agentur, zu sagen, hey Anni, du musst dünner werden und dann bist du ein guter Mensch, ein tolles Mädchen und kriegst gute Jobs. Und da diese Anerkennung von außen zu bekommen und gleichzeitig war es aber auch das, was vielleicht dir wieder geholfen hat, rauszukommen, weil vielleicht auch die Therapeutin dir in ganz neuen Impuls gesetzt hat und gesagt hat, hey, wenn du nicht genug isst, dann muss ich dir leider sagen, dann ist das nichts Gutes für deine Genesung oder genauso auch die Frauenärztin und dann im Laufe des Gesundwerdens wieder die Anerkennung dann von deiner Familie, weil sie einfach gemerkt haben, hey, du strahlst und du hast Energie und du beginnst jetzt einen neuen Lebensabschnitt. Mhm. Mhm. Es ist krass zu sehen, wie wichtig das doch auch ist, wie unser Umfeld reagiert.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. Also ich weiß auch nicht, wie es in anderen Situationen, hätte ich jetzt keine Familie gehabt auf beiden Wegen, wie das ausgeendet. Also kann ich überhaupt nicht. Das ist dann auf jeden Fall eine Riesenunterstützung gewesen, ja.
Du hast ja dann auch beruflich neue Wege eingeschlagen. Erzähl doch mal, was da passiert ist.
Oh, das war... alles sehr turbulent. Ich habe dann ja, also das Buch dann ja erstmal geschrieben und bin damit dann ja auch unterwegs gewesen. Dann kam ja Corona, was jetzt nicht so schön ist. Und dann ist meine Mutter erkrankt, die ich dann gepflegt habe. Und das war einfach emotional. Einfach, ich konnte gerade dann in dem Moment gar nichts mehr machen, weil ich selber mit mir gerade diesen Kampf hatte und dann noch eine sterbende Mutter zu pflegen. Dann war ich so, okay, was mache ich jetzt? Und dann... habe ich im Kindergarten gearbeitet, um irgendwie mal was Soziales zu machen und Liebe zu bekommen und nicht irgendwie Äußeres so.
Und was hat das mit dir gemacht, so mit Kindern zu arbeiten?
Ich fand das so toll, weil ich dachte so die sind so entspannt und denen ist alles so egal. Und ich habe so und vor allen Dingen, da hat mich keiner geguckt, was ich esse. Das war für mich so ganz auffällig, wo ich denke, das ist denen so egal.
Und es ist denen auch egal, was ich anhabe.
Ja, es war wirklich so, ja.
Ja, die wollen einfach nur mit mir spielen.
Ja, das war nicht so erfrischend, das zu machen. Und das tat mir auch gut. Das habe ich dann aber auch währenddessen gemacht mit dem Buch. Und jetzt bin ich gerade so auf dem Pfad, wieder etwas ganz Neues zu machen. Ich habe auch einen Job angefangen in Social Media, aber ich bin so ein bisschen noch auf dem Weg zu finden. Und ich schließe das Modeln auch nicht aus, wenn... Also ich glaube, jetzt bin ich gerade so an einem Punkt, wo ich mich wirklich wieder richtig gut fühle, aber dann wirklich nur so, wie ich bin.
Ja.
Weil ich mir immer noch so denke, dass es eigentlich möglich sein muss. Also, das ist auch ein gesunder, normaler Körper und so, und ich das auch irgendwie gerne noch der Branche beweisen möchte, dass es anders geht.
Ja. Also noch
ich bin immer noch so ein bisschen so auf dem Weg und ich bin aber gerade so, ich habe mich, glaube ich, gerade selbst erst so richtig gefunden oder so, weiß, so jetzt bin ich so safe mit mir selbst. Das war einfach, unglaublich viel privat passiert, dass ich da so erstmal ein bisschen runterkommen musste.
Das glaube ich.
Ja.
Wo hast du denn in der ganzen Zeit gewohnt? Bist du dann erstmal zurück zu deinen Eltern?
Genau, ich war eine längere Zeit, auch als ich dann überhaupt nicht wusste, wie es weitergeht, habe ich meine Wohnung in Berlin vermietet, bin zurück zu meinen Eltern, habe meine Mutter da gepflegt und bin dann irgendwann wieder zurückgekommen, ja.
Und gibt es heute noch Dinge, die du in deinem Alltag tust, um dich selber zu stabilisieren und um dich immer wieder daran zu erinnern, dass du dankbar für das bist, was du mitbekommen hast?
Ja, also meine Morgenroutine ist mir heilig. Ich liebe das. Und da bin ich schon noch so, dass ich dann auch schon so mein Handy auch weglege und versuche mal, ja, auch so dankbar zu sein für alles, was ich habe, so ein paar Gedanken schweifen zu lassen. Das habe ich schon. Aber das ist so meine Routine, würde ich sagen, dass ich da auch, ja, und dann habe ich auch schon immer so Momente, wo ich einfach meinem Körper danke. Das ist aber jetzt nicht sowas, was ich so routiniert immer dann und dann mache. Das habe ich aber schon so, dass ich manchmal so denke, Gott, toll, wie cool du funktionierst und dass du dich erholt hast.
Und wie stehst du heute zum Thema Sport? Das war ja früher auch eher was du tun musstest.
Ja, nee, jetzt mache ich das eigentlich, weil es mir, das habe ich schon noch so, dass ich Sport behalte, weil ich es einfach auch gerne mag. Aber das mache ich wirklich, war früher ja wirklich dieses Muss. Und jetzt ist es so, dass ich denke so, boah, ich habe richtig Bock, zum Sport zu gehen. Ich gehe jetzt zum Sport. Aber das ist jetzt nicht mehr dieses Extreme, was es war.
Ja.
Und das mache ich wirklich, da höre ich auch auf meinem Körper. Und wenn ich eher müde bin und sage, so, ich brauche jetzt viel mehr Schlaf, jetzt zum Sport zu gehen, das habe ich nämlich früher auch dann trotzdem irgendwie um 4 Uhr morgens die Treppen hoch und runter gelaufen. Das mache ich einfach nicht mehr. Mhm.
Ja. Was würdest du denn anderen Menschen mitgeben aus deiner Erfahrung, die auch ein bisschen gelassener werden wollen und die du dabei begleiten könntest, mehr sich selbst zu sehen, als irgendeinem Ziel hinterherlaufen zu wollen?
Ja, ist total schwer. Also ich würde immer so, dieses aufs Bauchgefühl zu hören, ist so wichtig. Und das musste ich auch erst wieder lernen, weil ich das so manipuliert worden ist. Aber wenn man das irgendwie kann, stimmt das auch immer. Also das ist so, ich denke so, das ist, ja, wie wenn man das hat und das irgendwie einschätzen kann, dann nicht in Frage stellen, dann ist es falsch oder dann ist es nicht richtig. Und sag auch mal nein. Man muss nicht alles für andere machen. Und das ist, glaube ich, so dieses sich versuchen, sich selbst zu vertrauen, ist, glaube ich, das, was mir am meisten dann geholfen hat. Und das muss man natürlich auch lernen, aber ich glaube, man muss damit einfach anfangen und dann wird es immer stärker.
Und für dich war damals der Startpunkt die Therapie, das wieder zu lernen?
Ja, also ich glaube, der Wille, dass ich das überhaupt mache, war schon so der Startpunkt, dass ich gesagt habe, okay, ich will das jetzt machen, ich will davon los. Aber das, ja, also damit hat es dann so angefangen.
Wir alle brauchen sie, Anerkennung. Der eine mehr, der andere weniger. Jeder Mensch agiert nach Motiven. Anerkennung kann eines davon sein. Nach Rice gibt es 16 Lebensmotive. Macht, Neugier, Ehre, Idealismus oder Beziehung gehören genauso dazu wie Anerkennung. Persönlichkeitstests verraten dir, wie wichtig welches Motiv für dich ist. Wäre Anerkennung für dich ein ausgeprägtes Lebensmotiv, würde die Erfüllung dieses Bedürfnisses bei dir die Zufriedenheit und Motivation steigern. Starke Motive haben einen starken Effekt auf Wohlbefinden oder beim Ausbleiben auf Unzufriedenheit. Abgesehen von der individuellen Komponente stärkt Anerkennung generell den Selbstwert und das gilt für jeden Menschen. Die Bestätigung von außen signalisiert dir, ich glaube, ich bin richtig. Richtig in der Art und Weise, wie ich mich verhalte, wie ich denke oder wie ich aussehe. Als soziales Wesen streben wir nach Zugehörigkeit. Bestätigung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen uns mögen. Sie ist ein positives Signal der Gruppe, dass wir aufgenommen sind. Bleibt sie aus oder werden wir sogar beleidigt, fühlt sich das bedrohlich an. Der Teufel sind die anderen, sagte schon Sartre. Denn sie sind unser Spiegel. Wie sehr sind wir darauf angewiesen? Selbstwerterhaltung ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Idealerweise wünscht sich dein Selbstwert sogar eine Steigerung. Wir streben unbewusst danach, uns positiv zu entwickeln und in der sozialen Gruppe eine akzeptierte Stellung einzunehmen. Es gibt aber auch Menschen, denen es gelingt, sich die Anerkennung zu einem großen Teil selbst zu geben. Die freier von dem geworden sind, was andere denken und die sich ehrlich loben können. Praktizierte Selbstliebe eröffnet den Weg zu lernen, sich selbst verbal in den Arm zu nehmen. Und das kann sich sehr befreiend anfühlen. Für manche Menschen eröffnet auch Religion oder das Gefühl, zu etwas Größerem dazuzugehören, einen Zugang zu mehr emotionaler Unabhängigkeit und weniger Streben nach der Wertschätzung von außen. Die Menschen freuen sich meiner Erfahrung nach über Anerkennung von außen, können aber auch gut mit der eigenen Wertschätzung von innen leben. Manchmal hat man aber auch das Gefühl, dass Anerkennung an Menschen abprallt. Die kommunizierte Wertschätzung kommt einfach nicht an. Und das kann daran liegen, dass der eigene Selbstwert so verletzt ist, dass dieser Mensch einfach nicht glauben kann, dass es Personen gibt, die wirklich toll finden, wie er oder sie ist und was er macht. Das Loch in einem selbst ist so tief und dunkel, dass es nicht durch die Bestätigung von außen aufgefüllt werden kann. So als hätte das Fass keinen Boden. Und jede Wertschätzung fließt wieder ab. Es gibt Menschen, die bemerken, dass die Bestätigung von außen nicht zu einer langfristigen Verbesserung ihres Wohlbefindens führt und versuchen es dann durch immer mehr Bestätigung von außen aufzufüllen. Natürlich nicht bewusst, sondern sie suchen intuitiv nach Möglichkeiten, von anderen verbal oder körperlich auf die Schulter geklopft zu bekommen. Dieses Verhalten ist sehr anstrengend und macht extrem abhängig. Wenn du an das Fass ohne Boden denkst, dann brauche ich dir nicht zu erklären, dass das niemals funktionieren kann. Es braucht eine therapeutische Arbeit an dem verletzten Selbstwert und eine Heilung der ursprünglichen Wunde. Es lohnt sich zu verstehen, was dich mal so tief verletzt hat, dass du selbst von dir denkst, ein Nichts zu sein, das nichts verdient hat. Denn dann hast du die Chance, das Streben nach Anerkennung zu balancieren und freier zu werden. Um in dem Bild zu bleiben, das Fass braucht wieder einen Boden, sodass das Wasser der Wertschätzung von außen auch darin bleiben kann. Wie so oft in der Psychologie sind die schwierigen Momente in unserem Leben oft ein guter Spiegel für uns selbst zu verstehen, wie stabil wir im Inneren sind. Stell dir vor, du bist gescheitert. Etwas, das dir wirklich wichtig war, hat nicht geklappt. Wie erklärst du dir das Scheitern? Denn grundsätzlich wollen wir immer gerne alles verstehen. Ist dein erster Impuls zu denken, war ja klar, ich krieg nie was auf die Kette, ich kann das einfach nicht. Dann würdest du intern attribuieren. Du suchst den Grund für dein Versagen in dir selbst. Das tut ziemlich weh und dein Selbstwert kann sich angegriffen fühlen. Vielleicht sagst du aber auch, es hat nicht geklappt, weil sie einfach jemand anderen gesucht haben. Weil die Bahn mich verspätet zum Termin gebracht hat. Weil es einfach nicht sein sollte. Argumente der externen Attribution, die dein Selbstwert sehr viel besser verkraften kann. Und die in der Regel meistens sehr viel schwerer ins Gewicht fallen, als wir das glauben. Der fundamentale Attributionsfehler beschreibt unsere Tendenz, die Fehler immer mehr in uns selbst zu suchen, als in den multiplen Faktoren des Umfelds. Wir bewerten über, was in uns angeblich falsch ist und vernachlässigen, wie groß der Einfluss von anderen Faktoren ist. Je weniger stabil wir im Inneren sind, desto eher neigen wir dazu, uns selbst fertig zu machen. Es passt ganz einfach ins Bild. Der Vorfall schlägt in die gleiche Kerbe und macht sie wieder ein wenig tiefer. Für Annie gab es einige selbstwertbedrohliche Situationen in der Zeit als Model. Ablehnung, Abwertung und sich ausgeschlossen fühlen von den Lieblingen. Aber wie immer ist das nur eine Seite der Medaille. Wie sieht es mit den schönen Momenten aus? Wenn sie jetzt zurückblickt, was nimmt sie Gutes mit aus der Zeit?
Ja, also ich habe natürlich, also wie wir vorhin schon meinten, dieses Reisen, das war toll und ich habe auch wirklich richtig gute Freundinnen, die ich ganz am Anfang der Karriere, die sind immer noch meine Freundinnen. Und das ist natürlich, also klar, nehme ich das sehr gerne mit. Und ja, ich habe auch viel Geld verdient. Also auf jeden Fall ist das auch ein Punkt, wo ich sage, okay, dafür bin ich dankbar, dass ich mir da was sparen konnte. Mhm. Also, und ja, mit besonderen Menschen und so zusammenzuarbeiten, sind schon auch viele Punkte. Mhm. Aber es ist einfach nicht wert, die Gesundheit dafür so zu riskieren. So diese Jahre auch, so 20, das ist echt so.
Ja, als junges Mädchen dann für sich selber entscheiden zu können, wie weit will ich gehen. Und du schreibst es ja auch in deinem Buch, ne, so mit dem Ausziehen. Und jetzt machen wir einen Nude-Shot. Und dann sind es irgendwelche unprofessionellen Shootings, wo du mit dem Fotografen allein im Hotelzimmer bist und du dir denkst so,
nee, ja.
Also es ist einfach so krass, was in dieser Branche alles passiert, wo ich mich immer frage, das grenzt doch an Menschenhandel.
Ja, total. Es hat mir auch irgendjemand, der mir meinte mal, hat mir auch irgendwas gehört von mir und meinte so, ja, das ist so eine moderne Sklaverei.
Aber ja, voll.
Es ist ja so.
Ja, aber diese Weltoffenheit und diese ganzen Erinnerungen, die du sammeln durftest, das ist was Schönes.
Ja.
Was würdest du denn heute sagen, wenn du eine Tochter bekommen würdest, die dann sagt, Mama, ich möchte auch modeln, ich möchte das auch machen?
Ich glaube, ich würde nein
sagen. Ehrlich?
Ja. Also, es war wirklich so ein Kampf da schon raus, also das wieder zu mir so zu kommen und diese Jahre, die ich vielleicht auch sozial so nicht richtig mitgenommen habe, wo ich denke, oh, das ist so viel wert. Es ist so gerade so Anfang 20. Ich würde auf jeden Fall auch sagen, erstmal Schulzeit komplett zu Ende machen, ohne das nebenbei zu machen. Das war ja bei mir auch total extrem, immer dieses Hin und Her. Das würde ich auf jeden Fall und dann mal gucken. Aber ich bin eher,
ich würde eher sagen,
so, nee.
Mhm.
Ja, es kommt, vielleicht würde es auch total, wäre ich auch eine gute Modelmama, weil ich genau dann sagen würde, so ja, so nein und ich das ein bisschen besser kontrolliere. Es kann natürlich sein.
Dass du sie in der Abgrenzung unterstützt und ihr hilfst, dass sie da nicht ganz so weich und formbar reingeht.
Genau, das kann natürlich sein. Also schließe jetzt auch nicht ab.
Ja. Mit welchem Gefühl gehst du jetzt aus dem Gespräch? Was ist heute bei dir so hängen geblieben?
Ja, ich bin bin schon stolz auf mich, dass ich das so geschafft habe, auf jeden Fall. Und ich würde auch, ja, Menschen ermutigen, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, nein, und ich will auf meinen Körper hören, weil der sagt mir alles.
Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Message, finde ich. Mein Körper sagt mir alles. Der sagt mir, was er gut findet, der sagt mir, was er schlecht findet. Mhm. Und oft ist es aber so, dass wir uns vielleicht gar nicht trauen, darauf zu hören.
Ja. Ja, und dann nicht dieses Vertrauen zu haben, also das aufzumerken. Mhm. Aber was können wir? Und das ist so, so viel wert. Ja.
Es ist auf jeden Fall schön, dich heute so glücklich und strahlend zu sehen.
Danke.
Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Weg, wie auch immer er dann aussehen wird und dass du ihn dir so formst und so baust, dass er zu dir und zu deinem Leben passt.
Dankeschön.
Schön, danke, dass du heute hier warst.
Ich freue mich, danke.
Sehr gern.
Heute schaue ich in das Gesicht einer gesunden jungen Frau, die viele Ideen für ihre Zukunft hat und der ganz viele Türen offen stehen. Die sich getraut hat, noch einmal alles auf Null zurückzudrehen und jetzt den Wert dieser mutigen Entscheidung anfängt zu fühlen. Ich hoffe wirklich, dass Anni mit ihrer Geschichte den Impuls setzt, jungen Menschen ein realistisches Bild der Modewelt zu vermitteln. Damit du als 14- oder 15-jähriger Teenie abschätzen kannst, worauf du dich einlässt. Ich hoffe auch, dass Anni einen Impuls für Designer, Agenturen, Fotografen und Stylisten setzt, das System der Fashion-Industrie zu überdenken. Anni spricht ehrlich aus, was schon jahrzehntelang die Realität vieler Models ist, die aus Angst aber lieber schweigen. Und Angst ist nie eine gute Motivation. Ich wünsche mir von Herzen, dass Mode gesund wird, damit auch Menschen, die in dem System arbeiten, gesund bleiben dürfen, mental und körperlich. Danke, dass du heute dabei warst, hier exklusiv bei Podimo. Für mich geht's jetzt in eine kleine Sommerpause und danach kannst du dich mit mir auf ziemlich spannende Köpfe freuen. Wir sprechen über magische Zwangsgedanken, Spielsucht, kreisrunden Haarausfall bis zur Glatze mit 11 Jahren, Hypochondrie und die Schattenseite des Berühmtseins. Aber jetzt wünsche ich dir erst einmal einen erholsamen Sommer mit vielen Momenten, in denen du deinen Kopf entleeren und sortieren darfst. Vielleicht beim Abtauchen im Baggersee, beim inspirierenden Städtetrip oder beim Lauschen der Wellen am Meer. Bleib freundlich zu dir. Und wenn dir dein Leben weit weg von perfekt erscheint, erlaub dir, glücklich zu sein. Mehr von mir und zum Thema Psychologie findest du auf Insta und TikTok unter Psychologin-Linda Leinweber.
Projektleitung Linda Murray, redaktioneller Schnitt Katharina Kern, Produktion Indus Gupta und Jonathan Raue. In extremen Köpfen, ein Podimo Original, produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig. Und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen. Danach sind es 4,99 € im Monat. Jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair. Das sind, naja, 2 Kaffee, vielleicht auch nur 1,5, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True-Crime-Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da. Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also Im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.